Der Blick des Herzogs wanderte von Kainz über Bute zu Jessica. Er fühlte sich ausgelaugt, auch wenn ihn noch vor wenigen Minuten ein Gefühl der Vitalität gestreift hatte. »Es könnte sein«, murmelte er. Schnell, sagte Kainz.
»Vielleicht sollten wir dieses Thema ein anderes Mal diskutieren, Milord. Es gibt so viele...«
Er stockte, als ein Uniformierter durch die Bedienstetentür in den Speisesaal trat, von der Wache vorbeigelassen wurde und eilig auf Leto zuging. Er beugte sich zu seinem Herzog hinab und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Jessica, die an der Mütze des Mannes das Abzeichen von Havards Truppen erkannte, bemühte sich, ein deprimiertes Gefühl niederzukämpfen und wandte sich der Begleiterin des Destillanzugfabrikanten zu, einer zarten, dunkelhaarigen Frau mit einem Puppengesicht. »Aber Sie haben ja kaum etwas gegessen, meine Liebe. Soll ich Ihnen etwas anderes bestellen?« Bevor die Frau antwortete, sah sie zuerst den Fabrikanten an.
»Ich bin nicht besonders hungrig«,
erwiderte sie dann. Der Herzog stand mit ziemlicher Abruptheit auf, stellte sich neben den Soldaten und sagte in einem barschen Kommandoton, »Behalten Sie Platz. Sie werden mich entschuldigen müssen, aber es ist etwas geschehen, das meine persönliche Anwesenheit leider unabdingbar macht.« Er trat einen Schritt zur Seite. »Paul, würdest du bitte inzwischen meine Vertretung als Gastgeber übernehmen?« Paul stand bereits. Er hatte eigentlich vorgehabt, seinen Vater nach dem Grund dieser ungewöhnlichen Unterbrechung zu fragen, sah jedoch ein, dass dies taktisch unklug war. Also ging er auf den Stuhl des Herzogs zu und nahm darauf Platz. Leto wandte sich dem Alkoven zu, in dem Halleck noch immer saß, und sagte,
»Gurney, übernimm du bitte Pauls Platz an der Tafel. Wir sollten ungerade Zahlen vermeiden. Nach Beendigung des Dinners bringst du Paul zum Kontrollturm hinaus. Warte auf meinen Anruf.«
Halleck tauchte in seiner Paradeuniform aus dem Alkoven auf. In seiner ganzen Hässlichkeit erschien er in dieser glitzernden Gesellschaft wie der geborene Außenseiter. Er lehnte sein Balisett gegen die Wand, marschierte auf Pauls leeren Stuhl zu und setzte sich.
»Es gibt keinen Grund dafür, beunruhigt zu sein«, erklärte der Herzog den Gästen. »Aber ich muss Sie alle bitten, das Haus nicht eher zu verlassen, bis die Wache Ihr Einverständnis dazu gegeben hat. Solange Sie sich hier aufhalten, wird Ihnen nichts geschehen. Wir werden diese Sache ohne Zweifel in sehr kurzer Zeit aus der Welt geschafft haben.«
Paul registrierte die Codeworte, die sein Vater benutzt hatte. Wache, Einverständnis, Sache. Das Problem betraf also die Sicherheit, nicht unbedingt Gewalt. Er stellte fest, dass seine Mutter zum gleichen Ergebnis gekommen war. Beide entspannten sich. Der Herzog nickte allen Anwesenden noch einmal kurz zu und ging dann durch die Personaltür hinaus, gefolgt von dem Mann, der ihn benachrichtigt hatte. Paul sagte,
»Bitte lassen Sie sich nicht in Ihrem Dinner unterbrechen. Ich glaube, Dr. Kainz war gerade dabei, einiges über das Wasser zu sagen.«
»Können wir das nicht ein andermal besprechen?« fragte Kainz.
»Na schön«, gab Paul zurück.
Es erfüllte Jessica mit Stolz, wie leger Paul die auch für ihn neue Situation zu meistern verstand. Der Bankmann hob seine Wasserflasche und deutete mit ihr in die Richtung Butes.
»Niemand von uns ist in der Lage, die blumenreichen Phrasen des Herrn Linga Bute zu übertreffen. Man könnte beinahe vermuten, dass er beabsichtigt, den Status eines Hohen Hauses zu erringen. Kommen Sie, Herr Bute, sprechen Sie einen Toast aus. Vielleicht sind Sie der Brunnen der Weisheit für den Jungen, den man wie einen Mann behandeln muss.«
Jessicas rechte Hand wurde unter dem Tisch zu einer Faust. Sie sah, wie Halleck Idaho ein Handzeichen gab und registrierte, wie die Wachen langsam ihre Positionen wechselten, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Bute warf dem Bankvertreter einen giftigen Blick zu. Paul sah zu Halleck, erkannte die abwehrbereite Haltung der Wachen und musterte den Gildenmann, bis er die Wasserflasche wieder senkte. Schließlich sagte er, »Auf Caladan sah ich einmal, wie man den Leichnam eines ertrunkenen Fischers barg. Er...
ertrunken?«
fragte die Tochter des Destillanzugfabrikanten verblüfft. Paul zögerte. Dann sagte er,
»Ja, er war so lange unter Wasser gewesen, dass er daran starb. Er ertrank.«
»Eine ungewöhnliche Art zu sterben«,
murmelte das Mädchen. Paul lächelte spröde und wandte sich wieder dem Vertreter der Bank zu.
Das Interessante an diesem Mann waren die Wunden auf seinen Schultern. Sie waren von den Klammerstiefeln eines anderen Fischers hervorgerufen worden. Der tote Fischer war nur einer von mehreren gewesen, die sich anfangs auf diesem Boot befanden, einer Maschine, die sich auf dem Wasser fortbewegt, das dann absoff
unter die Wasserlinie hinabsank. Einer der Männer, die dabei halfen, den Ertrunkenen zu bergen, sagte, er hätte derartige Wunden bereits mehrere Male gesehen. Und er meinte, sie seien ein Zeichen dafür, dass ein anderer vom Ertrinken bedrohter Fischer versucht habe, auf den Schultern des einen zu stehen und mit dem Kopf noch eine Weile über dem Wasserspiegel bleiben zu können, um zu atmen.
»Was soll daran so interessant sein?«
fragte der Vertreter der Gildenbank. »Weil mein Vater zu dieser Zeit noch eine andere Feststellung machte. Er sagte, dass es verständlich ist, wenn im Angesicht des Todes der eine Fischer versucht, auf den Schultern eines anderen zu stehen, um zu überleben. Ausgenommen natürlich, wenn dies in einem Speisesaal geschieht.« Paul machte eine Pause, aber nur so lange, um dem Bankmann die Möglichkeit zum Luftholen zu geben. Und er fügte hinzu, »und natürlich auch dann, wenn er das an einer Tafel versucht.«